Es ist Mittwoch, der 25. März 2026. Sie hören Konterfunk aktuell, mein Name ist Stefan Milius. Unternehmen lassen sich ungern vorschreiben, was sie verkaufen dürfen und was nicht. Und Konsumenten möchten selbst entscheiden, was sie kaufen. Die Deutsche Umwelthilfe wollte mit sogenannten Klimaklagen diese freie Wahl unterbinden und der Industrie vorschreiben lassen, wann der letzte Verbrennermotor in den Handel kommt. Der Bundesgerichtshof hat nun geurteilt, so geht es nicht. Wir schauen uns das Urteil, aber auch das allgemeine Gebaren von Verbänden, die mit Klagen auch gern mal Kasse machen, näher an, und zwar im Gespräch mit dem Staatsrechtler Professor Rupert Scholz. In Italien wurde am Montag ein Prestigeprojekt der Regierung unter Giorgia Meloni an den Abstimmungsurnen versenkt. Die geplante Justizreform erlitt Schiffbruch. Dabei gilt als gesichert, dass es durchaus Optimierungspotenzial gäbe rund um Gerichte und Staatsanwälte. Einige Kommentatoren vermuten hinter dem Resultat einen Denkzettel an die Adresse der Ministerpräsidentin. Wie das Ergebnis zu werten ist und wie es mit Giorgia Meloni weitergeht, zu Gast ist ein Italienkenner, der Historiker und Journalist Marco Gallina. Weiter geht es in die Schweiz. Dort wird im Juni darüber abgestimmt, ob die Zahl der ständigen Wohnbevölkerung auf 10 Millionen Menschen begrenzt werden soll. Das Anliegen der Schweizerischen Volkspartei SVP zielt auf das rasante Wachstum in den letzten Jahrzehnten und den zunehmenden Dichtestress im Land. Wie soll im Fall einer Annahme diese Begrenzung funktionieren und welche Auswirkungen hätte sie auf Wirtschaft und Gesellschaft? SVP-Nationalrat Andreas Glarner wird darüber Auskunft geben. Und im Kommentar zum Tag geht es um die Deepfake-Debatte um ein Schauspielerpaar, die derzeit Deutschland beherrscht. Da kocht viel Empörung hoch. Es ist Zeit, die richtigen, nämlich die rechtlichen Fragen zu stellen, findet Michael Moser. Soweit die Themen der heutigen Ausgabe von Konterfunk aktuell. Darf ein privater Umweltverein der deutschen Automobilindustrie vorschreiben, wann sie den letzten Verbrennermotor verkaufen kann? Gehört diese Entscheidung in einen Gerichtssaal oder eher in das gewählte Parlament? Über diese Grundsatzfrage hat der Bundesgerichtshof entschieden. Die Deutsche Umwelthilfe ist mit ihren Klimaklagen gegen die Giganten BMW und Mercedes-Benz endgültig gescheitert. Die Karlsruher Richter stellten klar, solange sich Unternehmen an geltende Gesetze halten, können Privatpersonen kein vorgezogenes Verkaufsverbot erzwingen, Klimaschutz hin oder her. Doch der Fall wirft ein Schlaglicht auf eine andere Debatte. Kritiker werfen der Umwelthilfe vor, den Umweltschutz längst als knallhartes Geschäftsmodell zu nutzen, mit Millioneneinnahmen aus Abmahnungen und Vertragsstrafen gegen kleine Händler und große Konzerne. Darüber spreche ich jetzt mit dem Staatsrechtler Professor Rupert Scholz. Guten Tag, Herr Scholz.
Ja, hallo, guten Tag.
Herr Scholz, die Deutsche Umwelthilfe wollte den Autokonzernen den Verkauf von Verbrennern gerichtlich untersagen. Der Bundesgerichtshof hat nun ein Machtwort dagegen gesprochen. War dieses Urteil für Sie eine Überraschung oder längst überfällig?
Es war keine Überraschung, es war längst überfällig. Man muss sehr klar sehen, was hier versucht worden ist, ist eine sogenannte Popularklage. Das heißt, man hat versucht, in ein legales Geschäft, Stichwort Produktion von Verbrennermotoren, einzugreifen und das ohne ein eigenes Recht dagegen zu haben. Man kann in unserem Rechtsstaatssystem nur klagen, wenn man eine eigene subjektive Rechtsposition hat, die gegen eine bestimmte Verhaltensweise spricht. Und das ist hier nicht der Fall gewesen. Und deshalb ist das Urteil des Bundesgerichtshofs buchstäblich nicht nur richtig, sondern zwingend.
Es gibt einen allgemeinen Trend, dass politische Ziele zunehmend über Gerichte statt über Parlamente erkämpft werden sollen. Wie wirkt sich das auf die Demokratie aus? Was kann da passieren?
In der Tat eine ganze Reihe von problematischen Entwicklungen. Es wird immer wieder von bestimmten Ideologen, ich sage ganz bewusst Ideologen, gerade auch im Klimabereich, versucht über Gerichte Einfluss zu nehmen auf die Politik. Die Frage, Verbrennermotor oder Elektromotor, das ist eine allgemeine politische Entscheidung, die von Parlamenten getroffen werden kann, von niemandem sonst, nämlich vom Gesetzgeber. Und gegen den Gesetzgeber kann man nicht einfach klagen, wenn man sagt, ja, ich bin anderer Meinung, Gesetze, die interessieren mich nicht mehr. Gesetze sind maßgebend zunächst und nur wenn das Gesetz mir das Recht gibt, gegen eine bestimmte Verhaltensweise vorzugehen. Wenn zum Beispiel das Gesetz den Verbrennermotor verbieten würde, dann kann ich dagegen klagen. Aber da das nicht der Fall ist, geht eine Klage hier fehl.
Es gibt eine kleine Ironie in dieser Geschichte. Sie haben den Umweltschutzartikel 20a im Grundgesetz einst selbst mitformuliert, der den Umweltschutz als Staatsziel definiert. Wenn Sie auf heutige Aktivitäten wie im Fall der deutschen Umwelthilfe stoßen, erkennen Sie darin diesen damaligen Artikel noch? War das damals die Idee?
Natürlich. Die Idee war damals, den Umweltschutzartikel, zu dem der Klimaschutz im weiteren Sinne auch gehört, als ein allgemeines Staatsziel zu formulieren. Staatsziele aber sind nicht einklagbar von einzelnen Personen oder einzelnen Verbänden, sondern Staatsziele sind Aufgaben, über die der Gesetzgeber dann nach seinem legitimen Ermessen entscheidet. Das haben wir damals ganz bewusst in dieser Form gefasst. Also eine objektivrechtliche Norm, keine subjektivrechtliche Norm, damit auch keine klagbare Norm.
Es scheint aber, dass diese Norm heute von Verbänden oft als eine Art Supergrundrecht eingesetzt wird, mit dem man alles andere aushebeln kann. Das ist nicht im Sinne des Erfinders.
Genau. Das versuchen immer wieder bestimmte Geister oder bestimmte Verbände. Aber das ist nicht in Ordnung. Das geht nicht. Das ist nicht tragbar. Es gibt Urteile, das muss man sagen, die durchaus hier problematisch sind. Etwa kürzlich auch vom Bundesverwaltungsgericht. Aber das ist nicht in Ordnung. Das ist mit unserem Rechtsstaatssystem nicht vereinbar. Der Bundesgerichtshof hat glücklicherweise dies in aller Deutlichkeit klargestellt.
Nun gibt es das Klagerecht für Nichtregierungsorganisationen, von dem einige sagen, das müsste man beschneiden. Andererseits gibt es bestimmt auch berechtigte Umweltschutzanliegen, wo eben vielleicht die Idee wirklich ist, dass sich ein solches NGO darum kümmert. Wie kann man denn jetzt das eine lösen, ohne das andere zu stark zu schwächen? Gibt es da einen Weg?
Ja, natürlich. Der Rechtsstaat. Der Rechtsstaat gibt klare Vorgaben. Wenn subjektives Recht besteht zugunsten einer Person oder eines bestimmten Verbandes, ein subjektives Recht auf eine bestimmte Verhaltensweise, sei es des Staates, sei es auch bestimmter Privater, dann kann dagegen geklagt werden und dann wird man auch Recht bekommen bei den Gerichten. Aber wenn ein solches subjektives Recht nicht besteht, wenn der Gesetzesvorbehalt gilt, das heißt zunächst einmal der Gesetzgeber zu entscheiden hat, dann kann man nicht klagen, dann sind Klagen unzulässig und dann ist ein ganz klares System, eine klare Abgrenzung zwischen objektivem Recht und subjektivem Recht und das muss auch so bleiben, nur dann existiert der Rechtsstaat in funktionsfähiger Weise.
Schauen wir uns diese deutsche Umwelthilfe genauer an. Sie genießt als qualifizierte Einrichtung, wie sich das nennt, Sonderrechte bei Klagen und Abmahnungen. Und Kritiker sagen, daraus sei eine Art lukratives Geschäftsmodell entstanden. 2015 stammten bereits 30% des Budgets der Umwelthilfe aus solchen Maßnahmen. Muss man jetzt und kann man jetzt das Verbandsklagerecht reformieren, damit dieser Abmahnautomatismus ein Ende hat?
Ich bin der Meinung, dass das geschehen muss. Dieser Abmahnmechanismus ist längst im Übermaß praktiziert worden. Er zerstört zunehmend unsere klare rechtsstaatliche Ordnung. Er beeinträchtigt zunehmend auch die klaren Abgrenzungen, die klaren Zuständigkeiten von Gerichten einerseits und Gesetzgeber andererseits. Hier ist viel Missbrauch inzwischen im Spiel. Und ich denke, das Verbandsklagerecht muss deshalb massiv beschnitten werden. Es gibt ja auch Ansätze in dieser Richtung inzwischen, auch teilweise aus dem Europarecht. Denn gerade im Europarecht ist das Verbandsklagerecht inzwischen viel zu weit ausgedehnt worden.
Wenn man die Vertreter beispielsweise der deutschen Umwelthilfe fragt, dann sagen die, nein, wir handeln aus purer Überzeugung, um die Erde gesund zu halten. Das hat nichts mit Geld zu tun. Glauben Sie diesen Beteuerungen?
Man mag ihnen glauben oder nicht glauben, sie haben sich zunächst einmal an Recht und Gesetz zu halten. Das ist das Maßgebende und nicht das, woran sie glauben. Und an Recht und Gesetz sich zu halten bedeutet, dass solche Klagen unzulässig sind.
Dieses Urteil, das müsste man jedenfalls meinen, könnte jetzt Rechtssicherheit für die Industrie bringen. Glauben Sie, dass damit diese Welle der Klimaklagen gegen private Unternehmen erst einmal gebrochen ist?
Man kann das nur hoffen. Man kann nur hoffen, dass dieses sehr klare Urteil des Bundesgerichtshofs auch entsprechend bei anderen Gerichten Nachfolger findet, dass sozusagen das, was in die falsche Richtung gelaufen ist bei uns, bei einigen Verbänden und auch einigen Gerichten, dass dies jetzt wieder in Ordnung gebracht wird und dass unser Rechtsstaat wieder so funktioniert, wie es sich gehört.
Sie können da natürlich nur eine subjektive Einschätzung abgeben, aber dennoch, glauben Sie, dass dieses Urteil auch damit zu tun hat, dass sich der Wind ein bisschen gedreht hat beim Thema Klima, dass vielleicht vor ein paar Jahren der Bundesgerichtshof sich noch nicht dazu hätte verführen lassen, das abzuschmettern, als die Klimahysterie eben noch größer war?
Das glaube ich nicht. Der Bundesgerichtshof ist ein hoch angesehenes, mit erstklassigen, kompetenten Juristen besetztes Gericht. Und ich glaube, das wäre früher genauso entschieden worden, wie es heute entschieden worden ist. Man kann nur dankbar sein, dass wir in unserem Rechtsstaat derart kompetente und verantwortliche Richter haben.
Sie waren auch lange in der Politik, Sie kennen Justiz und Politik. Wenn Sie der Politik einen Rat geben müssten oder könnten, wie bekommt man die Klimadebatte aus dem Gerichtssaal zurück in den Plenarsaal? Was muss man dazu tun?
Man muss vor allem die Verbandsklage beschneiden. Die Verbandsklagerechte, die sind viel zu sehr ausgedehnt worden und das hat zu Versuchungen geführt, dass eben bestimmte Verbände, die teilweise vom Staat hindurch finanziert werden, sogenannte NGOs, die teilweise der Staat selber finanziert und die sich dann plötzlich anmaßen, ich möchte einmal sagen, quasi staatliche Zuständigkeiten in Anspruch zu nehmen. Das ist eine Fehlentwicklung ersten Ranges und das muss zurückgeschnitten, das muss beseitigt werden.
Was hätte denn Deutschland geblüht, wenn das Urteil anders ausgesehen hätte?
Ich vermute, dass dann dagegen auch das Bundesverfassungsgericht angerufen worden wäre von den betroffenen Unternehmen. Und beim Bundesverfassungsgericht hätten die Unternehmen mit Sicherheit auch Recht bekommen. Denn das Bundesverfassungsgericht hat schon mehrfach sehr klar entschieden, dass solche objektiven Popularklagen, also objektiv rechtlich angelegten Popularklagen, nicht statthaft sind.
Und gibt es noch andere Mittel und Wege, wie Organisationen, Verbände wie die Deutsche Umwelthilfe jetzt ihre Mission weiterverfolgen können? Befürchten Sie da, dass andere Schleichwege genutzt werden?
Na, Sie können zum Beispiel werben. Sie können ja politisch werben. Sie können der Öffentlichkeit auftreten und können sagen, Sie sind dafür, dass der Verbrennermotor ausgeschaltet wird. Das ist Ihr gutes Recht. Das liegt in Ihrer Meinungsfreiheit, in Ihrer politischen Demonstrationsfreiheit. Aber Sie können es nicht über Klagen durchsetzen. Das steht Ihnen nicht zu.
Das Urteil des Bundesgerichtshofs im Fall der Klimaklagen der Deutschen Umwelthilfe. Zu Gast war der Staatsrechtler Professor Robert Scholz. Besten Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Ein historischer Meilenstein für die einen, ein Frontalangriff auf die Demokratie für die anderen. In Italien wurde in den letzten Wochen heftig über eine Justizreform gestritten. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni wollte das Gerichtswesen radikal umbauen. Ihr Vorhaben scheiterte am Montag. In einer Volksabstimmung sagten rund 54% der Italiener Nein dazu. Das, was Meloni als Modernisierung der Republik bezeichnet hat, ist vom Tisch. Einige Kommentatoren sehen darin eine persönliche Schlappe für die Regierungschefin, die sich mit aller Kraft in diese Schlacht geworfen hatte. Sie selbst hat schon vor der Abstimmung klargemacht, dass sie weiter regieren will, egal wie die Sache ausgeht. Was heißt das Nein zur Justizreform für das Land, vor allem aber auch für die amtierende Regierung? Darüber spreche ich jetzt mit dem Historiker, Journalisten und Autor Marco Gallina. Guten Tag, Herr Gallina.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Marco Gallina, mir scheint, die Italiener haben ja seit jeher ein etwas angespanntes Verhältnis zu ihrem Justizsystem bzw. dem Zusammenspiel von Politik und Justiz. Wann hat das eigentlich angefangen? War es die berühmte Aktion Mani Pulite in den 90er Jahren, als man Fälle von Korruption und Amtsmissbrauch untersucht hat? Oder geht das sogar noch weiter zurück?
Also die Italiener haben in der Tat ein sehr gespaltenes Verhältnis dazu. Sie haben es ja auch schon in der Anmoderation angedeutet. Die Italiener gehen auch von einer gewissen Befangenheit aus. Das ist ein kleines Paradoxon, denn die Justiz in Italien ist sehr, sehr unabhängig. Das stimmt schon im europäischen Vergleich. Allerdings ist sie so unabhängig, dass sie häufig auch selber Partei ist. Das geht in der Tat sehr weit zurück. Man muss sagen, diese große Selbstständigkeit der Justiz ist historisch bedingt aus der Erfahrung mit dem Faschismus. Man hat also versucht, eine möglichst unabhängige Justiz aufzubauen, wie man ja auch versucht hat, eine möglichst starke parlamentarische Macht aufzubauen, die sich dann darin äußerte, dass eben der Ministerpräsident sehr oft gewechselt hat in der italienischen Geschichte. Und ähnlicherweise hat man eben auch bei der Justiz den Eindruck gehabt, dass die Richter und die Staatsanwälte häufig in eigener Sache unterwegs sind. Es gibt auch Richter und Staatsanwälte, die durchaus politische Ambitionen hatten. Das geht in der Tat schon etwas weiter zurück, aber natürlich die große Zäsur ist der Zusammenbruch des Parteiensystems Anfang der 90er durch diese Korruptionsfälle. Allerdings führte das auch jüngst weiter, insbesondere, das wissen Sie, bei Silvio Berlusconi ist oft schon gesagt worden, ob denn all diese Vergehen, die man ihm da nahelegte, wirklich stimmten. In vielen Fällen ist er auch freigestellt gesprochen worden, der Ruf war aber ruiniert. Die jüngsten Fälle beziehen sich freilich auf die Causa Salvini, die Anlandungen, die Migrationskrise, die geschlossenen Häfen, wo dann keine Boote mit Migranten anlanden konnten. Das sind Sachen, die hängen Salvini bis heute nach. Da werden bis heute Prozesse wegen Verstößen gegen die Menschenrechte gegen ihn geführt. Also das ist ein sehr heißes Thema, das Italien seit Jahrzehnten beschäftigt.
Und was genau wollte denn diese von Giorgia Melonis Regierung initiierte Justizreform? Welches Ziel hatte sie? Welche Maßnahmen sah sie vor dafür?
Wie eingangs erwähnt, die Magistratur, wie man in Italien sagt, ist ein sehr selbstständiger Korpus und meistens, sagen wir mal so, hängt sie eher politischen Entscheidungen an, die man eher der Linken zuordnen würde. Das hat damit zu tun, dass zum Beispiel es keine Außenkontrolle der Justiz gibt. Die Justiz kontrolliert sich in einem Gremium selbst. Das wollte Meloni unter anderem ändern. Zum Beispiel, dass es auch parlamentarische Kontrollen über ein Gremium geben würde, das besetzt wird von außerhalb. Es sollte so sein, dass ein Gremium auch nicht mehr gewählt wird von den Staatsanwälten und Richtern selbst, sondern per Losverfahren entschieden wird, um da gewisse Parteiungen zu unterbinden. Und die wichtigste Regelung wäre gewesen, dass die Karrieren von Staatsanwälten und Richtern eben verschiedene sind, dass nicht mehr Richter und Staatsanwälte dieselben Karrierewege haben. In Italien sind sowohl Staatsanwälte als auch Richter Teile der Magistratur und können das eine wie das andere machen. Also diese verschiedenen Modi sollten beendet werden und damit eine in der Tat Beschneidung der Justiz nach italienischer Hinsicht. Wir müssen allerdings sagen, wenn Sie das so hören, in einigen europäischen Ländern ist das ja eigentlich auch die Normalität, dass ein Richter nicht Staatsanwalt sein kann und ein Staatsanwalt nicht Richter, sondern die Karriere wegen geschieden sind und dass es da durchaus auch Kontrollen gibt, die außerhalb der Justiz liegen. Also man wollte diese Eigenmächtigkeit ein bisschen beschneiden und eher die Kontrolle von außerhalb verstärken. Das wurde häufig als Einmischung von außerhalb gesehen, als Beschneidung der Unabhängigkeit der Justiz. Und genau das wurde natürlich auch im Wahlkampf für dieses Referendum von der linken Seite als das Hauptargument mobilisiert.
Was war denn letztlich aus Ihrer Sicht ausschlaggebend für das Nein? Das, was Sie gerade beschrieben haben, diese Angst davor, dass die Unabhängigkeit der Justiz gefährdet sei? Oder sind die Leute so unglaublich zufrieden mit dem Status quo? Oder ist das etwas ganz anderes?
Das ist die Masterfrage. Da muss man auch sagen, dass da auch noch in Italien selbst in den Medien sehr viele verschiedene Interpretationen angelegt werden. Diese Interpretationen sind natürlich allesamt in letzter Instanz politisch. Also ich persönlich glaube nicht, dass jetzt die Verteidigung der Verfassung das wichtige Thema gewesen ist bei dieser Angelegenheit. Ganz im Gegenteil war es so, dass noch Wochen vor dem Referendum eigentlich davon ausgegangen wurde, dass Meloni dieses Referendum relativ klar gewinnen würde. Referenden in Italien, das muss man leider sagen, in der Vergangenheit hat sich immer gezeigt, dass es häufig einen Stimmungsumschwung geben kann, bevor dieses Referendum dann zum Tragen kommt. Also das ist bei verschiedenen Referenden der Vergangenheit schon der Fall gewesen, dass auf einmal der Wind sich dreht. In diesem Fall, was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass die Wahlbeteiligung für ein italienisches Referendum mit 59% sehr hoch gewesen ist und dass diese Wahlbeteiligung insbesondere in den klassischen linken Hochburgen Zentralitaliens, also Emilia-Romagna, Toskana, Umbrien, das sind die Herzkammern der Roten, dass die da auf einmal sehr hoch gewesen ist. Das hat man in den letzten Jahren eher vermisst. Die Linken hatten in der Vergangenheit große Probleme, ihre eigene Wählerschaft zu mobilisieren. Daran kann man schon erkennen, für diese Wähler ging es weniger um die Verteidigung der Verfassung als einen Denkzettel gegen Meloni. Und dort lauert dann auch ein weiteres Rätsel, nämlich der Süden in Italien hat sehr stark gegen dieses Referendum, gegen diese Justizreform gestimmt. Die Gründe dafür, die muss man noch eruieren. Einige vermuten, dass die Sozialreform von Meloni, namentlich die Rücknahme des Bürgergeldes, dort für Unmut gesorgt haben könnte. Da hat der Movimento Cinque Stelle, also die Fünf-Sterne-Bewegung, deren Projekt das gewesen ist, sehr stark mobilisieren können. Also im Großen und Ganzen würde man schon sagen, es geht hier ganz klar darum, einen Akzent gegen verschiedene Politiken der Meloni-Regierung zu setzen und weniger um die Inhalte der Justizreform als solcher, wenn auch man sagen muss, das war wahrscheinlich die größte Niederlage, die Meloni in ihrer bisherigen Amtszeit auf sich hat nehmen müssen.
Dann liegen die Kommentatoren nicht völlig falsch, die sagen, das Ganze war schon fast ein Vertrauensplebiszit über die Regierung Meloni.
Da muss man wiederum ein bisschen differenzieren. Also ein Vertrauensplebiszit hätte vorausgesetzt, dass wahrscheinlich auch ein paar der eigenen Leute das Vertrauen hätten aufkündigen müssen. Das haben wir eigentlich nicht gesehen. Es ist eher so die Frage, warum hat diese Frage die Italiener vor allen Dingen im Norden, aber auch in Latium, wo sehr starke Meloni-Anhänger sind, nicht so an die Wahlurnen geholt, wie das normalerweise der Fall ist. Das ist eher die Frage, warum diese Mobilisierung auf der einen Seite gut gelang und auf der anderen Seite weniger. Jetzt müssen Sie auch bedenken, und das haben Sie auch selber eben sehr richtig gesagt, Frau Meloni hat ihr Schicksal nicht an dieses Referendum gebunden, was aus meiner Sicht politisch klug war, denn 2016 hat bei einer viel größeren Abstimmung über eine viel größere Verfassungsfrage, das war unter Matteo Renzi, der damalige Ministerpräsident Renzi, sein Schicksal an diese Abstimmung gebunden. Und das war Wasser auf die Mühlen der Opposition, dass sie dieses Referendum katastrophal zu Fall gebracht hat und Renzi dann zurücktreten musste. Meloni war klug genug, das nicht zu machen, um jetzt nicht in der Bringschuld zu stehen oder politisch tatsächlich vollkommen beschädigt zu sein. Sie hatte also im Vorhinein diesen Schaden abwenden können. Andere werfen ihn natürlich vor, sie hätte sich mehr an dieses Referendum binden müssen, um dann ihre Wähler zu mobilisieren, die sie dieses Mal hat, nicht an die Urnen bringen können. Also ja, ein Schaden ist da. Man sollte diesen Schaden aber auch nicht allzu überbewerten, denn im Gegensatz zu vielen anderen Referenden in der italienischen Geschichte war dieses Referendum auf einen Themenbereich stark begrenzt, nämlich Justiz, und keine große Verfassungsreform, wie wir das beispielsweise 2016 gesehen haben oder auch 2006 bei der sogenannten Devolution. Es war ein überschaubares Referendum. Es war ein Referendum, das nötig war, weil Frau Meloni keine Zweidrittelmehrheit im Parlament hatte. Und sie war darauf angewiesen, es so zu machen. Es ist allerdings jetzt auch nicht so, dass deswegen Frau Meloni angezählt ist und man jetzt davon reden muss, dass die nächste Wahl nicht zu gewinnen sei. Das ist meines Erachtens etwas voreilig.
Das heißt, kein Totalschaden, aber eine gewisse angekratzte Autorität innerhalb der Koalition. Es könnte dennoch einiges schwieriger werden in nächster Zeit für Meloni oder doch nicht.
Ja, jetzt kommen wir dazu, was dieses Referendum eigentlich bedeutet. Viel wichtiger als dieses mögliche Volkspublizid sind ja die Implikationen der nicht zustande gekommenen Justizreform. Diese Justizreform hätte Frau Meloni einen großen Spielraum gegeben, ihre Ideen durchzusetzen, namentlich bei der Migrationspolitik. Sie wissen vielleicht, dass das Albanien-Projekt, also de facto die Auslagerung des Asylverfahrens und der Abschiebungen nach Albanien, von römischen Richtern gestoppt worden ist. Das ist nicht der einzige Fall. Viele Vorhaben der Regierung bezüglich der Migration sind schon deswegen nicht zustande gekommen, weil die römische Regierung genau wusste, wenn wir das machen, werden die Richter das versuchen zu unterbinden. Also versuchte Meloni, die langfristige Lösung anzustreben, die Justiz zu reformieren, zu versuchen, die doch sehr linksorientierten Richter damit auszuhebeln und dann langfristig ihre Politik durchzusetzen in der Migration. Das war so gesehen das lange Spiel. Und dieses lange Spiel ist gefährdet. Und Frau Meloni muss natürlich in diesen Kernbereichen liefern. Das sind die eigentlichen Probleme. Insofern ist nicht das Referendum selbst das Problem, sondern die Implikationen des Scheiterns dieser Justizreform werden zum Problem für Meloni, wenn sie da nicht doch noch eine andere Lösung findet.
Ein interessantes Detail noch aus diesem Abstimmungstag. Die Daten zeigen, dass vor allem junge Wähler irgendwo zwischen 18 und 34 Jahre die Reform massiv abgelehnt haben. Hat Meloni den Draht zur Jugend verloren? Ist sie in diesen Kreisen nicht mehr hip?
Ich frage mich, ob Frau Meloni in diesen Kreisen jemals hip gewesen ist. Das ist eine ganz interessante Konstellation, die sie übrigens auch bei den deutschen jungen Wählern beobachten können. Da wissen Sie vielleicht, dass zuerst die Grünen da stark abgeschnitten hatten, dann war es die FDP, dann war es die AfD und bei der letzten Bundestagswahl war die Linkspartei bei den Jungen ganz groß angesagt. Insofern lässt sich daraus schließen, dass die Jugend sehr stark immer nach einer Alternative sucht, die im Gegensatz zur jetzigen Parteipolitik steht. Und Frau Meloni ist nun einmal für italienische Verhältnisse mit 3 Jahren Amtszeit schon sehr lange an der Macht. Denken Sie, die italienische Amtszeit eines Ministerpräsidenten dauert durchschnittlich etwa 1,5 Jahre. Also das ist außergewöhnlich. Und dass sich die Jugend dann eher am Establishment reibt und sich eher der Opposition zurechnet, ist eher die Regel als die Ausnahme. Insofern kommt das wenig überraschend. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass tatsächlich gesellschaftspolitisch insbesondere die Studenten und die Jugendlichen sehr stark geprägt sind, sagen wir mal vereinfachend, von dieser Woken-Bewegung, von den Ideen, die dort eben virulent sind, die in Italien aber eine untergeordnete Rolle spielen. Es gibt bis heute in Italien keine Ehe für alle. Die Leihmutterschaft ist nicht nur verboten, sie ist sogar für Italiener verboten, die im Ausland leben. Also eine sehr starke gesellschaftliche Aufstellung konservativer Art, die wir in Mitteleuropa überhaupt gar nicht mehr kennen. Dagegen rebelliert die Jugend. Und da ist Meloni natürlich ein Feindbild, weil sie als Gegnerin all dieser progressiven Erscheinungen dasteht. Insofern denke ich, das sind die beiden wichtigen Punkte.
Aus denselben Gründen ist Meloni auch für einige Regierungschefs in der EU ein Feindbild. Verspürt man jetzt eigentlich Schadenfreude aus diesen Kreisen, dass sie jetzt gewissermaßen einen Schuss vor den Bug bekommen hat?
Bei der EU, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, denn bei allen Problemen, die es zwischen Brüssel und Rom gibt, hat Meloni doch immer in vielen Momenten gezeigt, dass sie konstruktiv sowohl mit den anderen europäischen Staats- und Regierungschefs wie auch mit Brüssel zusammenarbeiten kann, solange es natürlich Rom nützt. Das ist das eine. Was mit Sicherheit stimmt, ist, dass die linken Oppositionen in Europa, aber vor allen Dingen natürlich in Italien, jetzt natürlich die Sektkorken knallen lassen. Im Übrigen auch das ein kleines Detail, das gilt nicht nur für die Anführerin der linken Parteien, sowohl von der Allianz der Sozialisten und Grünen, wie auch vom Partito Democratico, die natürlich dann auch den Rücktritt von Meloni gefordert haben. Das gilt also nicht nur für die. Nein, das interessante Detail ist, dass an diesem Montag, Nachmittag, Abend die Sektkorken auch in den Magistraturen geknallt sind und es tatsächlich in Neapel verbürgt ist, dass dort Bella Ciao-Rufe und Gesänge, also diese antifaschistische Hymne, gesungen wird, was nochmal neuerlich bestätigte, dass Meloni wahrscheinlich mit ihren Vorbehalten gegenüber der politischen Voreingenommenheit der italienischen Justiz nicht ganz daneben gelegen hatte.
Italien sagt Nein zu einer Justizreform. Zu Gast war der Historiker und Journalist Marco Gallina. Besten Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
In der Story um die Schauspieler Christian Ulmen und Colleen Fernandez und die sogenannten Deepfakes steckt alles drin, was Klicks generiert. Prominente Protagonisten, Sex und digitale Gefahren. Die Debatte ist geprägt von öffentlicher Empörung. Dabei ging es im Grunde ganz banal um Rechtsfragen. Der Kommentar von Michael Moser.
Der Fall Fernandez reicht 10 Jahre zurück und handelt in Spanien. Dieser Tage erregt er die Öffentlichkeit. Wenn ein prominenter Mann seiner damaligen Ehefrau über mehr als ein Jahrzehnt hinweg digitale Identitäten gestohlen, ihren Körper ohne ihr Wissen im Internet zur Verfügung gestellt und sie damit tief gedemütigt haben soll, dann ist das eine Form von Gewalt. Die öffentliche Empörung fordert von Klarnamenpflicht bis zum Login mittels elektronischer Identität. Denn mit dieser Identifikationspflicht wäre das alles nicht passiert, meint Frau Fernandez selbst im Talkformat des WDR. Frau Fernandez arbeitet auch mit HateAid zusammen. HateAid ist ein sogenannter Trusted Flagger nach dem Digital Service Act der Europäischen Union. Die Dunkelfeldstudie Lesubia, Lebenssituation, Sicherheit und Belastung im Alltag des Bundeskriminalamts hat ergeben, dass jede 5. Frau und jeder 7. Mann in Deutschland innerhalb der vergangenen 5 Jahre digitale Gewalt erlebt haben. Im polizeilichen Hellfeld wurden 2024 mehr als 18.000 weibliche Opfer digitaler Gewalt erfasst. Die Anzeigequote liegt bei unter 10%, sagt uns das Bundeskriminalamt. Auf einer der größten einschlägigen Plattformen, der Spiegel, nennt keine Namen, sollen im Jahr 2025 über 1500 Deepfake-Videos hochgeladen worden sein. Mehr als 90% aller Deepfake-Videos im Netz sind sexuellen Inhalts. Die Kritiker machen geltend, das geltende Recht sei auf das Phänomen Deepfake nicht vorbereitet. Der Fall Fernandez ereignete sich in Spanien. Das spanische Strafrecht stellt schon heute die Erstellung von Fake-Profilen in sozialen Medien als Anmaßung des Personenstandes, die unbefugte Nutzung personenbezogener Daten aus informationstechnischen Systemen und die Verwendung von Bildern ohne die Zustimmung der abgebildeten Person unter Strafe. Die Richtlinie der Europäischen Union verpflichtet alle Mitgliedstaaten, bis zum 14. Juni 2027 eigenständige Straftatbestände für das nicht konsensuale Verbreiten und Erstellen von Deepfake-Pornografie einzuführen für Cyberstalking, Cyberflashing und Doxing. Die vom Empörungsmainstream behaupteten Schutzlücken sind bereits ausgemacht und in Bearbeitung. Es besteht kein Grund, den Fall Fernandez aus Spanien zum Anlass zu nehmen, in Deutschland jetzt übereilt gesetzgeberisch zu handeln. Ein Gesetz, das im Windschatten eines prominenten Einzelfalls im Eilverfahren verabschiedet wird, läuft Gefahr, handwerklich zu scheitern. Das Strafrecht ist das schärfste Schwert des Staates und greift tief in die Grundrechte ein. Es ist die Ultima Ratio des Rechtsgüterschutzes, einzusetzen, wenn ein Verhalten sozialschädlich und für das Zusammenleben unerträglich ist. Das trifft auf Deepfake-Kriminalität zu. Aber gerade deshalb verdient sie präzise Tatbestände, nicht emotionale Schnellgesetze. Das Internet ist ein Raum gesellschaftlicher Kommunikation, in dem die Meinungsfreiheit als Grundrecht gilt. Das Bundesverfassungsgericht betont, dass bei Äußerungen, die auf die öffentliche Meinungsbildung abzielen, eine Vermutung für die Freiheit der Rede besteht. Dieser Schutz ist Fundament des Systems. Wer Deepfakes bekämpfen will, muss deshalb den Tatbestand scharf und präzise formulieren. Es geht um sexualisierte, nicht konsensuale Bildmanipulationen, nicht um politische Satire, Kunstfreiheit oder Medienkritik. Es geht um den Schutz gesellschaftlicher Freiräume. Wer Klarnamenpflicht und elektronische Identifikation bei der Nutzung des Internets fordert, hat mehr im Sinn als die Präzisierung von Straftatbeständen. Im Fall Fernandes wird offensichtlich versucht, die feuchten Träume der Überwacher zu realisieren. Wer das Schutzniveau substanziell verbessern will, der arbeitet besonnen und abwägend, nicht polternd und polarisierend im grellen Scheinwerferlicht der Talkshows und der Marktplätze. Apropos Marktplätze, in der Welle der medialen Empörung vermisse ich den gesellschaftlichen Aufschrei gegen die tatsächliche sexuelle Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und vor allem Frauen. Die Kriminalitätsstatistiken in Deutschland, Österreich und der Schweiz machen diese Kriminalitätsfelder schon länger sichtbar und sie adressieren migrantische Gewalt hierbei als überproportional. Inmitten der derzeitigen rechtspopulistischen Debatte darf ein Prinzip nicht untergehen, die Unschuldsvermutung. Das Verfahren in Spanien gegen Christian Ulmen befindet sich in einem frühen Stadium. Es muss ordentlich ermittelt werden und wir müssen den dazu berufenen Einrichtungen auch zubilligen, frei von Beeinflussung ihre Arbeit zu tun. Der Gerichtshof der Öffentlichkeit kennt keine Berufung und keine Revision. Er urteilt aus dem Bauch und mit permanent stigmatisierender Wirkung. Das rechtsstaatliche Gericht tut das Gegenteil. Es dreht jeden Stein um, es ermittelt auch entlastende Tatsachen und es entscheidet in dubio pro reo. Diese institutionelle Geduld ist keine Schwäche. Sie ist der Kern des Rechtsstaats. Empörung allein ist stets ein schlechter Ratgeber.
Das war ein Kommentar von Michael Moser. Die Schweiz ist beliebt, so beliebt, dass sie aus allen Nähten platzt, finden einige und wollen etwas dagegen tun. Am 14. Juni entscheidet das Schweizer Stimmvolk über die Volksinitiative «Keine 10 Millionen Schweiz», auch Nachhaltigkeitsinitiative genannt. Es geht um eine Schicksalsfrage. Darf die Schweiz weiter wachsen oder soll sie bei 10 Millionen Menschen den Riegel vorschieben? Die Schweiz hat aktuell leicht über 9 Millionen ständige Einwohner, ein Zuwachs von 1 Million in nur gut 12 Jahren. Bei uns jetzt zu Gast ist einer der profiliertesten Köpfe hinter dieser Initiative. Andreas Glarner, Mitglied des Nationalrats für die Schweizerische Volkspartei SVP. Er setzt sich seit Jahren gegen das ein, was er als maßlose Zuwanderung bezeichnet. Guten Tag, Herr Glarner.
Guten Tag, Emilius.
Herr Glarner, erklären Sie es bitte kurz, vor allem auch für Nichtschweizer, was genau steht in Ihrer Initiative, was fordert Sie?
Sie fordert, dass die Bevölkerung begrenzt werden muss und der Stand der Bevölkerung darf vor 2050 nicht 10 Millionen Personen erreichen. Bei einer Grenze von 9,5 Millionen ist der Bundesrat gefordert. Er muss dann den Familiennachzug begrenzen und im Asylbereich die Notbremse ziehen. Bei Erreichen der 10 Millionen ist er gezwungen, dann automatisch die entsprechenden Verträge zu kündigen.
Warum ausgerechnet die Zahl 10 Millionen? Ist das eine wissenschaftlich berechnete Grenze oder fanden Sie einfach, das ist so schön rund?
Die meisten so in unseren Jahren erinnern sich bestens noch, als wir so 6,5 Millionen hatten und wir sind rasant angewachsen. Jetzt haben wir irgendwie das Gefühl, dass wir einen riesen Dichtestress haben. Wir haben überfüllte Züge, überfüllte Straßen, also unsere Fahrzeuge sind mittlerweile eher Stehzeuge. Wir haben an den Schulen eine nicht mehr beherrschbare Situation von der Zuwanderung. Wir haben auf dem Wohnungsmarkt wirklich ganz schlimme Zustände, weil einfach viel zu wenig Wohnungen gebaut werden. Und dann irgendwo, wenn wir jetzt schon bei 9 Millionen uns so fühlen, hat man sich gesagt 10, aber dann ist wirklich fertig.
Die Initiative nennt sich eben auch Nachhaltigkeitsinitiative. Bei dem Begriff Nachhaltigkeit denkt man sofort an Umweltschutz, an Lebensqualität. Was hat nun Zuwanderung oder eben die Zahl der Menschen in einem Land mit diesen Themen für Sie zu tun?
Ja, nun gut, ich meine, wenn wir jedes Jahr so viele Zehntausende Leute reinlassen, muss eben für diese Wohnraum gebaut werden. Das heißt nichts anderes als ein weiteres Zubetonieren unserer schönen Landschaft. Das wollen wir nicht. Wir wollen zwischen den Gemeinden, zwischen den Dörfern noch Wiesen haben, einen Siedlungsdrängürtel haben, der uns eben als Naherholungsraum auch dienen kann. Und das ist jetzt zunehmend gefährdet.
Sie haben es bereits erwähnt, wenn die 9,5 Millionen Mark überschritten wird, dann verlangt die Initiative Maßnahmen, insbesondere auch im Asylbereich. Was heißt das ganz konkret für die Praxis? Darf niemand kommen? Müssen andere raus? Wie sieht das aus?
Wenn wir mal die rauskriegen würden, die völlig unberechtigterweise hier sind, dann hätten wir schon ein rechtes Potenzial. Wenn wir nur die aufnehmen würden, die es auch zugute haben von der Konvention her, dann hätten wir auch paradiesische Zustände. Und beides wird geschehen müssen. Man wird rigoroser ausschaffen müssen und viel selektiver aufnehmen müssen.
Kommen wir zu den Argumenten der Gegner dieser Initiative. Die Kritiker sagen, bei Annahme müsste die Schweiz internationale Verträge kündigen, allen voran die Personenfreizügigkeit mit der EU. Das heißt, sie nehmen da bewusst einen Bruch mit Brüssel und das Ende des bilateralen Wegs in Kauf.
Gut, der bilaterale Weg ist ja ein sehr einseitiger Weg und wir haben da keine Bedenken, dass dann Brüssel das gleich alles miteinander kündigen wird. Wir gehen davon aus, dass man für Personenfreizügigkeit neu verhandeln werden muss. Das ist nicht zum Nachteil der Schweiz. Sehen Sie, wir haben gerade ein Freihandelsabkommen mit Indien abgeschlossen und da kam niemand auf die Idee, mit Indien eine Personenfreizügigkeit einzugehen. Und genauso ist es auch hier. Wir müssen nicht zwingend einfach jeden aufnehmen. Wir können nachher verhandeln, welche wir konkret aufnehmen wollen.
Die Gegner haben einen Begriff kreiert, Chaos-Initiative nennen sie ihre Vorlage. Sie befürchten, dass Chaos ausbricht, vor allem auf dem Arbeitsmarkt. Das heißt, wo sollen denn die Ärzte, die IT-Spezialisten, die Pflegekräfte herkommen, die heute schon händeringend gesucht werden, wenn man da einfach eine künstliche Grenze von 10 Millionen zieht? Wie sehen Sie das?
Wenn ich die Wirtschaft wäre, würde ich mal beim Bund anklopfen und mich erkundigen, warum das rund 14.000 Leute im Bereich Bau, rund 12.000 im Bereich Gastgewerbe und rund 13.000 im Gesundheits- und Sozialwesen auf der Arbeitslosenversicherung rumhängen. Also wir haben rund 45.000 Personen, die wir händeringend suchen, aber die sich bei uns am Sozialtopf laben. Das ist noch nicht gezählt von den rund 260.000 Leuten, die sich auf der Sozialhilfe befinden. Also das Potenzial ist vorhanden. Und wenn Sie jeweils nach Fachkräften rufen, sei Ihnen gesagt, 65% der angeblichen Fachkräfte stempeln gerade zurzeit.
Sie haben die Wirtschaft angesprochen. Gerade Wirtschaftsverbände, die großen, sind es, die vor der Initiative warnen. Sie sprechen von einem massiven Wohlstandsverlust, der sich einstellen würde, dass wir durch die Initiative am Ende alle ärmer würden, weil die Wirtschaft nicht mehr wachsen kann. Was sagen Sie dazu?
Ja, wir können ja, also auch wenn wir diese Freizügigkeit kündigen, können wir nach wie vor jeden, den wir wollen, einzeln reinnehmen. Wir können so viele IT-Spezialisten aus Indien einfliegen, wie wir möchten. Wir sind nachher einfach frei, die zu nehmen, die wir wirklich brauchen, denn zurzeit kommen zu viele und es kommen die Falschen. Das ist das große Problem. Wir haben eine Zuwanderung auf unser Sozialwesen, eine Zuwanderung auf unser Gesundheitswesen, aber auf einen Chemiker kommen vielleicht 1000, die man nicht glauben kann, und einer davon nimmt dann die chemische Industrie, und der Rest müssen wir dann schauen, wie die hintun. Bei der Industrie ist es genauso. Es sind nicht einer auf 10, den man wirklich gebrauchen kann. Und ein großer Teil davon ist Familiennachzug, die auch nicht gerade zur Prosperität beitragen.
Der Familiennachzug ist ein gutes Stichwort, denn es gibt natürlich auch weiche Faktoren, die die Kritiker ins Feld führen. Der Bundesrat beispielsweise warnt, die Initiative sei unmenschlich, weil eben beispielsweise der erwähnte Familiennachzug oder eben ganz banal das Asylrecht eingeschränkt werden könnte. Der Vorwurf steht im Raum, Sie setzen diese 10-Millionen-Grenze über humanitäre Werte.
Was sind denn das für humanitäre Werte, wenn wir uns die Kriminalität ins Land holen? Also wir holen uns nachweislich Arbeitslosigkeit ins Land, wir holen uns Sozialkosten ins Land und wir holen uns Kriminalität ins Land. Wir holen uns massiv höhere Gesundheitskosten ins Land, wir holen uns einen Nichterfolg an einem Bildungssystem ins Land, weil wir die Zuwanderer in unsere Schulen wirklich an den Rand des Zusammenbruchs bringen. Ist denn das menschlich, wenn unsere Kinder am Schluss nichts mehr lernen, weil die Zugewanderten die Schulen blockieren? Also irgendwo gehört es dann auf. Und beim Asylwesen, wo nachweislich der absolut größere Anteil unberechtigt ist, das ist nicht inhuman, diese wieder an den Ankunftsort zurückzusenden.
Sie stehen ja nicht zum ersten Mal, wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal mit Ihrer Partei, der Schweizerischen Volkspartei, der SVP, ziemlich alleine da. Der Bundesrat möchte diese Initiative nicht, die anderen Parteien möchten sie nicht, auch die sogenannten anderen bürgerlichen Parteien nicht. Die müssen ja die Probleme, die Sie jetzt angeführt haben, auch sehen. Bewerten Sie die einfach anders oder warum dieser Widerstand gegen 10 Millionen?
Also Gott, ich glaube, welche Parteien, also Links und Grüne, möchten das Land ja sowieso mit allen Fluten, die da rumkreuchen und fleuchen. Aber interessanterweise sind es auch die zwei angeblich bürgerlichen Parteien, die sich hier gegen uns stellen. Aber in sämtlichen Podiumsgesprächen, in sämtlichen Stammtischen bekräftigen sie auch das Problem, das wir haben. Sie möchten es nur anders lösen und wissen nicht wie.
Das heißt, wenn diese 10 Millionen Schweiz nicht kommt, es liegen keine Alternativkonzepte aus Ihrer Sicht vor, um diese Probleme zu lösen?
Ja doch, es liegt natürlich der Entscheid des Schweizer Volkes aus 2014 über die Masseneinwanderungsinitiative, die ebenfalls von uns kam, vor. Das ist in der Verfassung drin. Die Schweiz muss die Zuwanderung eigenständig regeln und das über Höchstzahlen und Kontingente. Nur wurde diese Verfassungsbestimmung nicht umgesetzt vom Parlament. Es hat also eine große Zahl Verfassungsbrecher in unserem Parlament und die scheren sich ja deutlich drum und haben jetzt zu einer neuen Lösung auch wieder Nein gesagt. Das ist ja sehr erstaunlich. Also das Mittel, wie man es lösen soll, ohne eine Beschränkung zu machen, ist noch nicht gefunden.
Initiativen in der Schweiz haben eine seltsame Angewohnheit. Zu Beginn der Debatte scheint der Zuspruch immer sehr groß in Umfragen. Und je länger die Zeit vergeht, je näher man an das Abstimmungsdatum heranrückt, desto mehr schwindet die Zustimmung. Aktuelle Umfragen zeigen ein bisschen ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber die Gegner der Initiative holen auf. Warum glauben Sie trotzdem, dass die Schweiz am 14. Juni Ja sagen werden?
Ja, wir müssen einfach alles hinlegen und widerlegen, was von den Gegnern erzählt wird. Gerade eben diese Wirtschaftsverbände, die es wieder rumposaunen, Chaos-Institut, wenn man nur auf diesen Namen kommt, ist uns völlig steierhaft, weil das Chaos bricht ja jetzt schon überall aus, auf den Straßen, in den überfüllten Zügen, beim Wohnungsmarkt, in den Schulen, im Gesundheitswesen. Ich kann nicht verstehen, wie man eine Begrenzung dann als Chaos bezeichnen kann. Also wir müssen es den Bürgern aufzeigen und dann wird er schon richtig aufstehen.
Glauben denn die großen Wirtschaftsverbände nicht ganz richtig an die Politik, dass die das Problem dann lösen kann, eben zum Beispiel, indem man die Leute gezielter holt, die Fachkräfte, die fehlen? Sie haben ja skizziert, dass man da einfach auf individuelle Verhandlungen setzen soll, das eigenständig steuern soll. Wollen die Wirtschaftsverbände nicht recht daran glauben, dass das gelingen kann?
Es ist ja weniger als eine daran glauben, sondern einfach die Bequemlichkeit, die Grenzen offen zu lassen, jeden reinzulassen und sich dann die paar rauspicken, die man möchte, und die anderen obliegen an der Sozialhilfe oder der Arbeitslosenkasse. Das ist der bequeme Weg der Wirtschaft. Aber die Wirtschaft muss einsehen, dass es längst nicht mehr finanzierbar ist und auch für sie dann mit höheren Steuern zu negativen Effekten führt.
Wenn Sie das gegeneinander stellen, die eine Variante ein Ja zur Initiative, die andere ein Nein. Wie sieht denn die Schweiz im Jahr 2050 aus, wenn sie nicht durchdringen mit ihrer Initiative?
Ja gut, ich gehe davon aus, dass wir dann bei fast 11 Millionen sein werden, weil dann ist ja dann jeder Hemmschuh weg, der jetzt noch bremsen könnte. Und beim Asylwesen wird es ja auch nicht besser mit den vielen Konflikten und den schönen Möglichkeiten, die wir allen bieten. Also ich sehe da schwarz für die Schweiz.
Der Schweizer Außenminister Ignazio Cassis meinte, wenn diese Initiative durchkommt, wird sich die ganze Welt fragen, was um Gottes Willen tut die Schweiz da? Befürchten Sie diesen Imageverlust, vor dem er offensichtlich furchtbar Angst hat, auch?
Das wird kein Imageverlust geben. Das hat man auch schon behauptet bei der Minarett-Initiative und weiteren Volksinitiativen. Das wird kein Imageverlust geben. Im Gegenteil, sehen Sie, wie Dänemark im Moment bewundert wird für die harte Haltung im Asylbereich. Also Staaten, die sich eigenständig für ihr Land wehren, Staatschefs, wie auch der Herr Orban zum Beispiel, die werden bewundert von der breiten Bevölkerung, von den paar Staatsführern, die sich lieber ja, ins gemachte Nest setzen und nichts tun. Ja, die schimpfen natürlich über die Leute, die noch für ihr Land schauen.
Derzeit wird ja auch sehr hitzig debattiert über die Weiterführung der Zusammenarbeit mit der EU in Form der neuen Rahmenverträge, die im Raum stehen. Glauben Sie, dass diese heftige Debatte Ihrem Anliegen eher nützt oder schadet oder spielt sie gar keine Rolle?
Sie ist noch nicht richtig entbrannt. Und das, was wir jetzt mit den 10 Millionen Schweiz, mit der Nachhaltigkeitsinitiative wollen, ist ein Teil davon, natürlich von dieser Debatte. Aber auch dort, sobald man aufzeigt im Schweizer, dass die bilateralen Abkommen in der absoluten Mehrheit der EU dienen und nicht uns, dann wird er sehen, dass da kaum alles gekündigt wird. Immerhin würde es auch eine Einstimmigkeit brauchen. Stellen Sie sich mal vor, das Landverkehrsabkommen, im Moment steht der Gotthard noch auf Schweizer Boden. Also wenn wir jetzt hier die Durchfahrt um 200 Franken erhöhen, dann wird alles nach Frankreich und Österreich ausweichen. Deshalb sind Sie sich sehr wohl bewusst, dass Sie hier nie im Leben Nein sagen dürfen. Ähnlich ist es beim Luftverkehr, diese unpünktliche Airline namens Swiss gehört ja nicht mehr uns, die gehört den Deutschen und wir können zum Beispiel Emirates oder einer anderen attraktiven Airline einen Hub Zürich anbieten. Also bei den technischen Handelshemmnissen ist es gegenseitig von Interesse, dass nichts zerschlagen wird. Und wenn da die paar Forschungsprogramme angesprochen werden, sage ich immer, also bei den ersten 50 Universitäten sind Europa, also die EU hat gerade noch eine dabei, die TU München, und wir haben schon unsere ersten paar mit ETH und EPFL führende Universitäten. Also ich sehe keinen Grund, sich dort anzuschließen.
Eine Initiative fordert eine Begrenzung der ständigen Wohnbevölkerung bei 10 Millionen in der Schweiz. Auskunft dazu gegeben hat Andreas Glarner, ist Nationalrat der SVP, der Schweizerischen Volkspartei, die hinter der Initiative steht. Besten Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Das war Konterfunk aktuell am Mittwoch, dem 25. März. Auf dem weiteren Programm steht heute unter anderem unsere Sendung Dreiländereck. Da steht die Atomkraft im Zentrum, die vor rund 10 Jahren hektisch über Bord geworfen wurde und nun bei so manchem Politiker vor einer Renaissance steht. Wie verläuft die Atomkraftdebatte in Deutschland, der Schweiz und Österreich? Das Dreiländereck dazu mit Gesprächsgästen aus den drei Ländern hören Sie heute um 8, 14 und 21 Uhr. Konterfunk aktuell kommt morgen wieder. Dann begrüßt an dieser Stelle mein Kollege Gernot Danowski. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius.